Sie hören die Aufnahme einer Predigt der Süddeutschen Gemeinschaft Ditzingen, einer christlichen Gemeinschaft innerhalb der Evangelischen Landeskirche. Mehr Informationen erhalten Sie unter www.sv-ec-ditzingen.de.
Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr ein neues Buch in die Bibliothek holt oder ein Geschenk bekommt, Film euch anguckt oder Hörbuch ausleiht, zu welcher Gruppe von Menschen ihr gehört. Von vorne nach hinten lesen oder die als erstes hinten die letzten Zeiten lesen und dann sich überlegen, oh, lese ich den Rest noch oder lass es sein. Ich gehöre eindeutig zu der Gruppe, die gern erst das Ende wissen will, bevor ich dann mir den Anfang antue. Das hängt einfach damit zusammen, kann so Leid, Intrigen und Schmerz, der in solchen Büchern gern oft gut und bildlich beschrieben wird, besser aushalten, wenn ich weiß, dass es gut ausgeht. Dann ist es einfacher für mich, da durchzukommen. Und andere sagen, nö, also die Spannung will ich mir erhalten. Ist auch okay. Gott hat uns ja zum Glück unterschiedlich gemacht. Nichtsdestotrotz, vom Ende her eine Geschichte zu durchdenken oder für ein Ziel zu haben und von dort aus zu planen, ist eigentlich eine gute Sache. Das hilft einfach, Entscheidungen besser zu fällen und lässt auch manche schmerzhafte Geschichte besser ertragen. Und weil Gott weiß, dass wir da gut dran sind, wenn wir wissen, wie es ausgeht, weil das auch ein Stück Hoffnung macht, hat Gott uns in seinem Wort auch schon verraten, wie er das Ende dieser Welt sieht und wie er die Ende dieser Menschheit gestalten will. Aber nicht nur das Ziel war Gottes, dass er sagt, okay, jetzt wissen Sie es, können Sie sich darauf vorbereiten, sondern er wollte noch mehr damit machen. Er wollte auch seine Göttlichkeit damit zeigen, wie er schon im Jesaja-Buch beschreibt. Da schreibt er nämlich, ich bin der Herr, das ist mein Name. Ich will meine Ehre keinen anderen geben, noch meinen Ruhm den Götzen. Hier, was ich früher verkündigt habe, ist gekommen. So verkündige ich nun auch Neues, ehe denn es aufgeht, lasse ich es euch hören. Könnt ihr nachlesen in Jesaja 49. Ich möchte mit euch heute das Ende angucken, wie Gott es gestalten wird. Dafür findet ihr auf euren Liedblättern den Bibeltext aus der Offenbarung, die ersten Offenbarung 21, die ersten 8 Verse. Da könnt ihr gerne mitlesen. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Denn der erste Himmel und die erste Erde waren vergangen. Mehr ist nicht mehr. Und ich sah die heilige Stadt, neue Jerusalem, aus dem Himmel, von Gott herkommen, bereitet wie eine für ihren Mann geschmückte. Und ich hörte eine laute Stimme vom Thron her sagen, siehe das Zelt Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen. Sie werden sein Volk sein und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. Und er wird jede Träne von ihren Augen abwischen. Der Tod wird nicht mehr sein. Und der Tod wird nicht mehr sein. Noch Trauer, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Und der, welcher auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Und er spricht, schreibe, denn diese Worte sind gewiss und wahrhaftig. Und er sprach zu mir, es ist geschehen. Ich bin das Alpha und das Omega, der Anfang und das Ende. Ich will den Dürstenden aus der Quelle des Wassers des Lebens geben, umsonst. Wer überwindet, wird dieses erben. Und ich werde ihm Gott sein und er wird mir Sohn sein. Aber den Feigen und Ungläubigen und mit Gräueln befleckten und Mördern und Unzüchtigen und Zauberern und Götzendienern und allen Lügnern ist ihr Teil in dem See, der mit Feuer und Schwefel brennt. Das ist der zweite Tod. Bei der Vorbereitung habe ich mich jetzt gefragt, als erstes, wie kann man so diese 8 Verse gut gliedern? irgendwie muss ja eine Struktur da sein. Jetzt hatte ich keine Lust zu sagen, okay, ich habe 3 Punkte, weil ja jede Predigt 3 Punkte haben muss. Also habe ich gedacht, Mensch, wie kann ich das besser gliedern oder anders gliedern? Ich weiß nicht, wem es aufgefallen ist, aber der Text hat trotzdem 3 Punkte. Und zwar, Johannes sieht als erstes, dann hört er und dann spricht Gott selber. Ich sah, ich hörte und der, welcher auf dem Thron saß, sprach. Es lässt sich gut darin gliedern und deswegen halten wir uns mal dran. Und ich sah ist ein ganz typischer Anfang oder ein ganz typischer Satzanfang in der Offenbarung. Johannes darf vieles sehen, was noch in der Zukunft liegt. Gott sagt ihm nicht bloß, ach so und so werde ich das mal machen, kannst du dir mal vorstellen, so und so. Nein, Johannes sieht es, wie als wäre es schon geschehen. Und zwar sieht er die ganze Schönheit der neuen Schöpfung in dem Fall. Denn siehe, ich schaffe einen neuen Himmel und eine neue Erde. Und das Frühere wird man nicht mehr, an das Frühere wird man nicht mehr denken. Und es wird nicht mehr in den Sinn kommen. Gott hat schon vor langer Zeit angekündigt und Johannes darf es nun sehen. Und zwar das fertige Werk. Wie Gott die neue Schöpfung schaffen wird, wird nicht beschrieben. Was auffällt ist aber, dass Gott einen neuen Himmel und eine neue Erde schafft. Also kein auf Wolke 17 sitzen und Harfe spielen, wie manch einer schon behauptet hat. Nein, das Konzept Himmel und Erde wird beide bestehen. Der Rest wird neu. Wie das sein wird, müssen wir uns noch ein bisschen überraschen lassen. Einiges erklärt Johannes später in den folgenden Versen ab Vers 8. Dann, das könnt ihr zu Hause nachlesen. Aber es ist ihm wichtig zu sagen, es wird neu sein. Und unterstreichen tut er das, indem er da nochmal erwähnt, dass das Alte vergeht. Jetzt sagt er nicht nur, es wird neu, sondern er sagt auch, wie die neue Erde besiedelt wird. Spannenderweise diesmal nicht ein Garten Eden, sondern eine Stadt. Nicht irgendeine Stadt, sondern eine Stadt, die von Gott gebaut worden ist. Das heilige Jerusalem. Und dieses heilige Jerusalem ist auch nicht irgendeine Stadt, sondern er beschreibt sie als eine schön geschmückte Braut. Das ist, glaube ich, das schönste Bild, was ihm einfällt und das schönste Bild, was wir uns vielleicht auch da vorstellen können. Einzelne Details, wie diese Braut dann aussieht, auch dann ab Vers 9. Jetzt ist Johannes mitten am Sehen und wird unterbrochen. Er hört eine laute Stimme plötzlich. Seine Aufmerksamkeit wird vom Sehen zum Hören umgelenkt. Und was hört er? Und ich hörte eine laute Stimme vom Thron her sagen, siehe das Zelt Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. Also eine laute Stimme ist ja meistens dazu da, dass es viele hören. Oder dass was sehr Wichtiges verkündigt wird. Und so ist es auch mit diesen Sätzen, die jetzt folgen. Sie sind extrem wichtig und sie stellen so ziemlich alles, was wir hier auf Erde kennen, auf den Kopf. Gerhard Meyer schreibt in seinem Kommentar Folgendes dazu. Wenn Gott als der Dreieinige seine bleibende Wohnung bei den Menschen aufschlägt, ist das die radikale Umkehr aller heutigen Verhältnisse. Wenn das tief eingedrückte Charakteristikum unserer Zeit liegt in der Trennung von Gott und Menschen, von Jenseits und Diesseits, von unsichtbar und sichtbarer Welt. Die Rede vom verborgenen Gott ist selbst für Theologen ein niemals endendes Thema. Seit dem Sündenfall ist der Vorhang gefallen, den die Menschen mit keinem Mittel mehr beseitigen können. Und selbst das Gottesvolk klagt, ach, dass du den Himmel zerrissest und führest herab. Auch in der Zeit des neuen Bundes bleibt Gott der eine, der allein Unsterblichkeit hat und der da wohnt in einem Licht, zu dem niemand kommen kann, den kein Mensch gesehen hat noch sehen kann. Jetzt, in der neuen Schöpfung, wird das völlig anders. Gott und die Menschen wohnen zusammen, noch enger und inniger, als es einst im Paradies war. Gott wird also sichtbar, wird alles klar und aufgedeckt sein. Soweit Gerhard Meyer zu diesen Versen. Ist das nicht einfach genial? Gott greifbar, sichtbar, mitten unter uns. Und diese Anwesenheit des Schöpfers aller Dinge, das Leben und der Wahrheit in sich, es hat Auswirkungen auf alle anderen Bereiche. Wie dann der Vers 4 berichtet. Und er wird jede Träne von ihren Augen abwischen und der Tod wird nicht mehr sein, noch Trauer, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Das Erste, was nicht mehr sein wird, ist Weinen. Aber nicht nur das, für jede Träne wird es Trost geben. Und zwar nicht so einen billigen Trost nach dem Motto, ja, es ist ja alles jetzt gut, musst ja nicht mehr weinen. Nein, Gott persönlich tritt aktiv auf. Ist euch das aufgefallen? Gott wird aktiv. Ganz persönlich wischt er unsere Tränen von unseren Augen weg. Das heißt, der Trost, den wir brauchen, ist bei Gott Chefsache. Mehr Wertschätzung und liebevoller Umgang geht eigentlich nicht mehr. Gott, der alleinige Schöpfer und der einfach alles ist, kümmert sich um deine Tränen, ganz persönlich. Wir sind Gott unendlich wichtig und er wird persönlich dafür sorgen, dass es uns gut geht. Und weil es Gott so wichtig ist, hat es nicht nur am Ende des Buches der Bibel beschrieben, nein, wir finden das auch schon in Jesaja im Alten Testament in Kapitel 25. Schon da sagt er, den Tod wird er auf ewig verschwinden lassen. Die Träume, die Tränen wird Gott, der Herr, von ihren Antlitz abwischen und die Schmach seines Volkes überall auf der Welt tilgen. Denn der Herr hat es zugesagt. Wie schon am Anfang der Predigt erwähnt, Gott sagt das nicht nur, um uns zu trösten, sondern auch, damit wir, wenn es dann eintritt, seine Göttlichkeit erkennen können. Aber die Verheißung geht noch weiter. Auch Tod, Leid, Geschrei, Schmerzen gehören dann der Vergangenheit an. Ihre Zeit läuft ab. In der Gegenwart Gottes haben sie keinen Bestand. Gott, der das Leben ist, hat keine Gemeinschaft mit dem Tod und dem Leid. All die schmerzhaften Dinge, die durch die Sündenfall Eintritt in diese Welt gekommen haben, werden in Gottes neue Schöpfung verschwinden. Das verdeutlicht dann auch nochmal das Ende dieses Verses, denn das Erste ist vergangen. Wie das Erste vergehen wird, das könnt ihr unter anderem dann in dem davorigen Kapitel, in Kapitel 20 lesen, ab Vers 11, für die sich noch etwas näher damit beschäftigen wollen. Also, jetzt hat Johannes gesehen und gehört und jetzt jetzt wird die aktive Person im Text geändert, also wechselt von Johannes zu Gott selbst, wie wir dann im Vers 5 lesen können. Und der, welcher auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Und er spricht, schreibe, denn diese Worte sind gewiss und wahrhaftig. Der auf dem Thron saß, bezieht sich auf die Offenbarung, Kapitel 20, Vers 11. Und ich sah einen großen weißen Thron. Und den, der darauf saß, vor dessen Angesicht die Erde entfloh und der Himmel, und keine Stätte wurde für sie gefunden. Der Herr, vor dem die erste Schöpfung, also unsere Erde, auf der wir gerade stehen, keinen Bestand hat, meldet sich nun persönlich zu Wort. Und wie im ersten Kapitel der Bibel spricht Gott, und es wurde eine neue Schöpfung. Am Ende steht also ein absoluter Neuanfang. Darauf legt sich Gott fest und gibt uns das nun schriftlich, mit Brief und Siegel. Deswegen, denn diese Worte sind gewiss und wahrhaftig. Im Text geht es nun weiter. Und auch die nächsten Verse sind gewiss und wahrhaftig. War der Empfänger bis jetzt sehr allgemein gehalten an alle, spricht nun Gott Johannes ganz persönlich an mit: Er sprach zu mir. Es ist geschehen, ich bin das Alpha und das Omega, der Anfang und das Ende. Ich will den Dürstenden aus der Quelle des Lebens geben, umsonst. Es macht Gott drei Feststellungen. Die erste ist ganz einfach: Es ist geschehen. Für Gott ist das Erschaffen der neuen Schöpfung schon erledigt. Etwas, was für uns noch in der Zukunft liegt, ist für Gott schon Tatsache. Dieser Umstand erklärt Gott dadurch, dass er eine zweite Feststellung macht. Er ist und er steht im Mittelpunkt alles Seins. An ihn kommt niemand und nichts vorbei. Alles kommt von ihm und alles hat sein Ziel in ihm. Und deswegen kann auch er nur derjenige sein, der das Wasser des Lebens verschenken kann. Dieser ganze Vers hat es in sich und zeigt Gottes Absicht und Ziel mit uns Menschen. Er will jedem das Leben schenken, der sich nach ihm ausstreckt. Diese Tatsache spiegelt sich zum Beispiel in der Geschichte von der Frau am Jakobsbrunnen eindrücklich wider, als Jesus auch ihr das Wasser des Lebens anbietet. Die Sehnsucht nach Gott beantwortet Gott mit dem Leben, das ewig Bestand hat. Auch hier zeigt sich der einmal Gottes Gnade und auch Liebe zu uns, indem er uns ein mehr gibt, als wir uns erwarten. Wir erwarten vielleicht Sehnsucht, Gemeinschaft und er gibt uns ewiges Leben. Ein übervolles Maß können wir erwarten, wenn wir uns nach ihm ausstrecken. Und die letzten zwei Verse, muss ich ehrlich sagen, die sind ziemlich hart, ziemlich knackig. Wer bewindet, wird dies erben und ich werde ihm Gott sein und er wird mir Sohn sein. Aber den Feigen und Ungläubigen und mit Gräuen befleckten und Mördern und Unzüchtigen und Zauberern und Götzendienern und allen Lügnern ist ihr Teil in dem See, der mit Feuer und Schwefel brennt. Das ist der zweite Tod. Als ich die Verse gelesen habe, haben die mich erinnert an Mose, als er seine letzte große Rede hält an sein Volk, bevor es ins Land zieht. Und da sagt Mose einen ziemlich passenden Satz, der gut auch das beschreibt, was diese Verse hier ausdrücken. Siehe, ich lege euch heute vor, Segen und Fluch. Am Ende dieser Zeit wird es nur entweder oder geben. Nichts dazwischen. Die einen werden Überwinder sein und die Gemeinschaft mit Gott haben. Und die anderen, denen bleibt nur dieser zweite Tod. Dieser zweite Tod und die damit verbundene, endgültige Gottesferne bildet einen sehr scharfen Kontrast zu den anderen sieben Versen, die voller Leben sind, voller Gemeinschaft mit Gott. Und Vers 8 dient als unmissverständliche Warnung und bildet doch wie schwarzer Samt bei einem Diamanten den Hintergrund, auf den die Verheißung und die Zusage der neuen Schöpfung noch herrlicher strahlen können. Vom Ende her denken oder vom Ziel her planen ist ein guter Grundsatz fürs Leben, um die Herausforderungen zu meistern. Für Gott und sein Wort ist es mehr als nur das. In dem beschlossenen Ende dieser Welt liegt laut diesen acht Versen Verheißung auf Hoffnung. wertschätzender und liebevoller Trost. Das Versprechen, dass Tod, Leid, Angst und Schmerzen zeitlich begrenzt sind. Aber auch die Fokussierung auf den Mittelpunkt allen Seins, Gott selbst. Die befreiende und gleichzeitig herausfordernde Tatsache, dass diese Welt hier ein Ende hat. Belohnung und Erbe für unsichtbare Gemeinschaft mit unserem Herrn, aber auch Warnung und eine unwiderrufliche Trennung. Der Herr hatte uns das wissen lassen, was die Zukunft bringen wird, damit wir zum einen seine Göttlichkeit sehen können, aber zum anderen auch, damit wir für unser Leben und unser Planen und Handeln einen Fixpunkt haben, wie so ein Fixstern, der in der Nacht das Navigieren ermöglicht. Jetzt kennt ihr das Ende. Ich hoffe, ihr lest trotzdem den Rest des Buches noch. Ich würde noch mit uns beten. Gott der Hoffnung, der du für uns bist, möchte dir Danke sagen und dich loben, dich anbeten. Danke, dass du uns über die Zukunft nicht im Dunkeln lässt. Danke, dass du mit uns ganz offen umgehst und dass am Ende Trost und Leben stehen kann. Hilf uns, dass wir das im Blick behalten und unser Leben danach ausrichten und uns von dir immer wieder neu damit segnen lassen, trösten lassen. Hab Dank dafür, Herr. Amen.